Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar es geht um das Thema Stress, auch allgegenwärtig bei unserem Hauptthema Abnehmen. Und heute habe ich einen spannenden Gast, nämlich die Julia Krall und die ist Expertin für das Thema Stress und auch Burnout. Und liebe Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist und heute deine Erfahrungen aus deinen Coachings auch mitteilst. Wie wird man denn Coach für Stress und Burnouts? Erzähl mal.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf. Wie wird man Stress- und Burnout-Coach? Ja, also ich würde sagen, dass ja ich persönlich da so meine Passion drin gefunden habe, weil ich selbst früher auch Probleme hatte mit dem Thema Stress und ja immer dazu geneigt habe. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was besonders wir Frauen ganz gut können. Dieses, dass man viele Dinge gleichzeitig machen will. Man sagt ja auch Frauen Multitasking. Und so war das auch bei mir. Ist bei mir auch so, okay. Also spezifisch für Frauen, okay. Ja, und es ist halt einfach, dass ich viele Dinge gleichzeitig machen wollte und dann gemerkt habe, oh, okay, irgendwann wird so dieser Workload oder auch diese, ich sag mal, selbst wenn man viele private Termine hintereinander liegt, sind es ja auch in irgendeiner Form Verpflichtung. Es wird dann das Thema Stress dann doch durchaus relevanter und eben auch Stressbewältigung oder was macht man denn, um halt dem entgegenzuwirken und habe mich selbst so ein bisschen mehr mit dem Thema auch beschäftigt und ja, für mich so ein paar Strategien entwickelt und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich habe was ganz anderes ursprünglich studiert, dass ich gerne einen Lebensweg einschlagen möchte, wo ich anderen Menschen helfen kann und so kam ich dann zu der Stress- und Burnout-Coaching-Ausbildung und ja, habe dann da noch weitere Fortbildungen gemacht und ja, genau.
Und jetzt hilfst du anderen Menschen dabei. Gut, also klassische Story, selbst betroffen, sich überlegt, was kann ich für mich selber tun und dann gemerkt, okay, das macht mir auch Spaß, irgendwie einfach das anzuwenden oder anderen Menschen vielleicht mitzugeben und gesagt, hey, dann mache ich das. Und das machst du jetzt wie lange schon?
Das mache ich jetzt seit einem Jahr circa. So, genau, letztes Jahr im Sommer habe ich die Ausbildung angefangen und die ging dann, ich habe die relativ, ja, stark verkürzt. Die war eigentlich geplant 8 Monate, aber ich habe es in 6 Monaten gemacht oder 5,5 sogar, weil ich dann auch schon einen Raum hatte in Wiesbaden, wo ich meine Coachings durchführen kann und habe aber parallel schon Online-Coachings durchgeführt und ja, genau, also seit einem Jahr kann man so grob sagen.
Ja, wir sind ja fast Nachbarn, ne? Ich komme ja hier aus Hofheim beziehungsweise Frankfurt, du in Wiesbaden. Und machst das ja dann im Prinzip ähnlich wie ich auch, machst das einmal so klassisch vor Ort, aber auch online. Aber vielleicht nochmal so eine Stufe zurück. Was bedeutet denn eigentlich Stress? Also wann bin ich denn Stress betroffen? Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwie alleine bei mir im Büro frage, wir hatten heute Stress, dann gehen alle Hände hoch. So, ne? Also ich glaube, das sieht jeder so vom Alltag. Wie geht's dir? Ja, ich habe ein bisschen Stress und so. Ne? Aber wann hat man denn eigentlich Stress oder wann ist man da irgendwie von betroffen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Stress ist grundsätzlich was super individuell ist. Also es kann sein, dass es vielleicht Dinge gibt, wo du sagst, oh nee, es stresst mich gar nicht, wo ich aber sagen würde, das stresst mich total. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie deine individuelle Reaktion auf den Reiz ist und natürlich auch, welche Bewältigungsstrategien du vielleicht schon hast oder welche, ich sag mal, Ressourcen du hast, um mit Stress umgehen zu können. Und deshalb kann man jetzt nicht pauschal sagen, die eine Sache ist für alle Menschen stressig, weil das eben individuell ist und halt auch eben ja abhängig von den individuellen Erfahrungen natürlich auch, weil wir sind ja Menschen, wir entwickeln uns. Und wenn wir vielleicht in der Vergangenheit schon Strategien gelernt haben, die uns helfen, dann können wir die natürlich auch in der Zukunft ja mitnutzen und vielleicht da so unser Skillset, sage ich jetzt mal, so ein bisschen erweitern. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Stress eine Reaktion vom Körper ist natürlich erstmal auf Reize der Umwelt. Und ja, je nachdem, was für Ressourcen wir haben, entscheiden wir eben selbst, ob wir diesen Stress bewältigen können oder nicht.
Und das ist ja ganz spannend, weil viele Leute denken, sie können eben nichts tun, ne? Und sind dem, wie sagt man, ja, erlegen, ne? Also sind hilflos, machtlos dagegen. Aber im Prinzip ist ja Stress auch erfahrungsbedingt, ne? Und also einmal zeitlich, aber auch wie viel man vielleicht resistent dagegen ist. So, das heißt, man kann Erfahrung aufbauen und besser werden und ihn auch loswerden im Zweifel oder besser bekämpfen. Also resilienter ist, glaube ich, das richtige Wort werden. Ne? Was gibt's denn da für Methoden? Also so vielleicht so zu den einfachsten Methoden. Hast du da vielleicht zwei?
Ja, also grundsätzlich ist es immer gut, dass man, ich sage immer, man kann sich das vorstellen wie so eine Waage. Und wenn einer auf der einen Seite relativ viel Stress draufkommt, müssen wir natürlich schauen, dass die Waage wieder in die Balance gerät und dass wir dann etwas haben, was uns entspannt. Also das Gegenteil von Stress ist eigentlich Entspannung. Und da auch wieder ganz individuell, den einen entspannt es, wenn er was liest, wenn er sich unterhält, jemand anderes sagt, boah, mich entspannt es, wenn ich irgendwie Yoga mache oder Sport mache, mich bewege. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, mit dem Thema hast du dich ja auch, beschäftigst du dich ja den ganzen Tag quasi. Und ja, das ist halt etwas, um Stress abzubauen, ne? Bewegung fördert den Stressabbau. Und das sind halt verschiedene Dinge, die man erstmal grundsätzlich machen kann, um Stress eben entgegenzuwirken.
Ich sage immer, es gibt die Nummer eins Medizin oder das Allheilmittel Nummer eins ist Sport, weil du hast dieses Instant, mir geht's besser Gefühl. Ne? Ich sage das auch in meinen Vorträgen immer. Ich kenne niemanden oder selten Leute, die sagen vorm Sport, wenn sie jetzt nicht sowieso schon Sportjunkies sind, ja, das macht mir Spaß oder habe ich Bock drauf. Aber nachher, wenn man die Leute fragt, na ja, wie war's? Ja, dann sagen alle, ja, so schlimm war's gar nicht. Also oder zwischendrin war's anstrengend. Aber jetzt geht's mir besser, ne, weil man diesen Soforteffekt durch die Endorphine, durch die ganzen Hormone, die positiven, die ausgestoßen werden, und man hat halt diesen Cortisol-Effekt, ne, dass man das Stresshormon quasi einmal nach unten schiebt und die positiven nach oben schiebt. Deswegen Sport natürlich ein tolles Mittel. Gibt's vielleicht eine Nummer zwei oder eine Nummer eins für dich, wo du sagst sofort, das ist vielleicht mein persönliches oder das empfehle ich sehr oft. Hast du direkt da was?
Ja, da würde ich halt sagen, grundsätzlich, dass es was Ruhiges ist, weil Sport ist ja auch immer was, je nachdem, was wir für Sport machen, dass es unser Nervensystem ja schon auch ein bisschen herausfordert. Also sage ich mal, wenn ich jetzt einen sehr stressigen Alltag habe und dann joggen gehe, kann es sein, dass mein Nervensystem dadurch noch mehr getriggert wird. Also man sagt zum Beispiel, wenn man eh schon einen stressigen Alltag hat, sind Übungen mit Konzentration, was zum Beispiel auch Krafttraining wäre, unter anderem super gut, um das Nervensystem ein bisschen zu entlassen, weil wir halt, wenn wir dann auch joggen gehen, zusätzlich in diesem, ich nenne es jetzt mal Hustle-Mode sind. Also, dass wir denken schneller, weiter, mehr, eben diese Dinge, die uns halt gerade auch so im digitalen Zeitalter oder im heutigen Zeitalter vorantreiben. Aber grundsätzlich würde ich da auch empfehlen, als Ausgleich wirklich auch was Ruhiges zu machen. Also der eine sagt vielleicht Lesen, finde ich super, der andere sagt, boah, ein heißes Bad. Also etwas, was wirklich dem Körper gut tut und was man jetzt auch nicht unbedingt 20 Mal machen muss, damit sich eben ein Effekt einstellt. Also auch, ja, genau, auch vielleicht so ein paar leichte Bewegungsübungen oder ich bin auch ein totaler Fan von Yoga. Ich bin selbst ja auch Yogalehrerin. Weil man eben da den Fokus hat auf die Bewegung und auf den Atem. Und das Ganze in Kombination bringt eben das Nervensystem zur Ruhe und fördert dann eben den Stressabbau.
Genau, aber mit halt so ein bisschen anderer Intention im Gegensatz, also ein bisschen fast schon im Gegensatz zu Sport, auch wenn es ja auch Bewegung ist. Ne? Das eine soll den Körper eher aktivieren und das andere eher vielleicht ja auch aktivieren, aber in einem entspannenden Sinne, ne? Also wieder runterbringen. Okay, cool. Jetzt Stress ist das eine, aber Burnout ist ja nochmal so die Steigerung, Steigerung, Steigerung davon. Wie definiert man das? Also vielleicht zu mir persönlich kann ich auch sagen, ich glaube, ich war schon in einem Burnout oder wenn kurz davor. Ich weiß nicht, wie man das diagnostiziert, aber so aus dem klassischen, wie du eben gesagt hast, so Hustle-Mode, ne? Wenn man so 24/7 mal am Arbeiten ist, viele Selbstständige werden das vielleicht kennen, dann kommt man irgendwann da rein, wo man selber merkt, es ist jetzt gerade nicht so gut. Ich muss da irgendwie weitermachen oder habe auch Bock, vielleicht weiterzumachen. Aber gesund ist es auf alle Fälle nicht auf Dauer. Und ich glaube, da ist es schon fast zu spät vielleicht, das kannst du mir gleich besser sagen. Aber wann hat man denn einen Burnout? Weil ich glaube, viele wissen das vielleicht gar nicht, wann sie da angekommen sind und oder ist es vielleicht sogar schon zu spät?
Ja, das stimmt. Also erstmal gut, dass du wieder da rausgekommen bist aus dieser Phase, weil das ist echt schwierig, wenn man da einmal reingeraten ist, da dann auch die Notbremse zu ziehen. Also man kann eigentlich sagen, dass es mehrere Phasen gibt von einem Burnout und das ist auch das Gefährliche, weil ein Burnout tritt nicht über Nacht ein. Also das heißt, wir wachen nicht morgens auf und sagen, oh, ich habe jetzt einen Burnout Und gestern ging es mir noch super gut. Das heißt, das Ganze kündigt sich schleichend an. Fängt meistens an mit vielen Dingen, die man sich vornimmt. Perfektionismus. Also man neigt dazu, es entweder allen Leuten recht zu machen oder auf der Arbeit mehr zu erreichen, immer mehr voranzutreiben, beruflich erfolgreicher zu werden. Man setzt sich ganz viele Ziele, setzt sie auch vielleicht zu hoch, weil man sie unbedingt erreichen will und kommt dann so langsam in diesen Hustle-Mode eben rein, dass man sagt, okay, ich will mehr, ich will größer, ich will dies und das und vergisst dann irgendwann dabei, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Das heißt, wir sind immer mehr in diesem Arbeitsmodus. Das kann auf Arbeit bezogen sein, es kann aber auch privat, zum Beispiel, wenn man einen Angehörigen pflegt oder durch andere Dinge, sag ich mal, wenn man auch junge Mütter, gibt es auch einige, die da von Burnout betroffen sind, einfach weil sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Kind bekommen und ich muss jetzt alles perfekt machen, eben da wieder dieses Perfektionsstreben und da selbst nicht auf die eigenen Bedürfnisse achten. Und irgendwann endet man dann an so einem Punkt, wo ich sage, naja, da ist man dann schon abgekoppelt von den eigenen Bedürfnissen. Das heißt, die Leute, die immer mehr, sag ich mal, in diesem Leistungsdenken sind, in diesem Leistungsstreben, wissen dann gar nicht mehr, was kann ich denn eigentlich machen, was mich entspannt und was mir so ein bisschen Ausgleich gibt, weil man neigt dann dazu, die Arbeit oder eben dieses eine Thema, sich selbst darüber zu definieren. Also ich sag, ah ja, ich bin Mutter und das ist jetzt meine Aufgabe oder ich will in der Firma jetzt erfolgreich sein und deshalb blende ich jetzt alles andere aus. Das heißt, man definiert sich über diese Tätigkeit und ja, fängt dann auch langsam an, das Umfeld zu vernachlässigen, Freunde, Familie, eben diese sozialen Kontakte, die super wichtig sind, weil sie uns eben auch einen Ausgleich geben. Auch Entspannung wird vernachlässigt in der Zeit. Und ja, irgendwann passiert es halt, dass man dann eben so sehr abgekoppelt ist von seinen Bedürfnissen, dass man anfängt, sich zurückzuziehen, dass man dann irgendwann denkt, hey, ich weiß gar nicht mehr, was macht mir denn eigentlich Spaß? Und auch so ein bisschen dieses, ja, dass man nicht mehr so wirklich Freude an was hat, weil am Anfang hat man ja diesen ganzen Eifer in diese eine Sache gesteckt und irgendwann merkt man, boah, diese Energie ist einfach raus. Wir können diesen Zustand nicht dauerhaft halten von ständigen Leistungen, von ständiger Leistung, ständiger Perfektion. Und da sind wir dann an einem Punkt, wo man wirklich merkt, okay, körperliche Symptome erste stellen sich ein, vielleicht Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit auch ganz, ganz häufig. Leute, die dann eben am Anfang hatten sie dieses Gedankenkarussell noch oder mittendrin auch und irgendwann stellt sich das halt auch, ja, wirkt sich das natürlich auch auf den Körper aus. Wenn wir nicht schlafen können, dann geht es uns nicht gut und ja, irgendwann kommt dann die totale Erschöpfung, was dann eben der Burnout wäre und das äußert sich dann eben, das schon die einfachsten Tätigkeiten, sag ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, mach bitte die Spülmaschine an, dass das sogar schon zu viel ist, weil einfach unser Nervensystem chronisch so überlastet ist, dass wir einfach keine Möglichkeit mehr haben, das zu regulieren. Deshalb ist es immer super, wenn man vorher schon erkennt, ah, okay, ich habe Stresssymptome und ich muss jetzt was machen, damit ich eben nicht in diesem Burnout ende.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise feststelle, hey, mein Stresslevel ist viel zu hoch, und ich bewege mich in eine falsche Richtung und ich glaube, ich bräuchte da Hilfe. Also ich bin schon mir bewusst, aber ich krieg's halt selber nicht hin. Und dann werde ich irgendwie auf dich aufmerksam. Wie hilfst du mir zum Beispiel? Gibt's da irgendwie bestimmte Strategien? Wenn ja, hast du so ein paar Quick-Tipps oder kannst du?
Ja, also was ich auf jeden Fall immer sehr hilfreich finde, ist, ich habe auch damals eine Ausbildung als systemischer Coach gemacht. Das bedeutet, den Mensch in seinem Umfeld zu betrachten. Das heißt, wir sind immer so ein, ja, stehen in gewissen Abhängigkeit. Natürlich zu, wir haben das System Beziehungen, wir haben das System Arbeit, wir haben das System Freunde. Und dass man da wirklich schaut, wir haben so viele Systeme, dass wir wirklich da schauen, okay, wo sind da Stressoren und also Dinge, die uns stressen und wo sind Ressourcen da? Also ich arbeite nach einem Prinzip, das nennt sich PAK-S, also die einzelnen Buchstaben P-A-K, EF. Und dabei steht P für Persönlichkeit, A für Alltag, Arbeit, K Kognition, E Entspannung und S Soziales. Ich gehe mal näher drauf ein, sonst kann man nicht so viel anfangen.
Ja, bitte.
Und, bei P geht es wirklich darum, sich selbst mal zu fragen, hey, was für eine Persönlichkeit habe ich denn? Wenn ich doch weiß, in den und den Situationen reagiere ich schnell gestresst. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Dann kann ich ja schon vorher überlegen, okay, so und so ist meine Persönlichkeit. Das heißt, ich versuche im Vorfeld schon vielleicht gewisse Faktoren zu minimieren. Wenn ich weiß, oh, ich bin kein geduldiger Mensch und weiß, okay, heute kommt eine Situation auf mich zu, wo ich Geduld haben muss, dann kann ich für mich im Kopf schon überlegen, okay, nehme ich mir vielleicht irgendwas mit, was mich ablenkt, ein Buch oder so. Also so, dass ich quasi ein bisschen auf meine Persönlichkeit auch eingehe und schaue, okay, was für Dinge habe ich, die vielleicht Schwächen und welche Dinge habe ich auch als Stärke, ne, das, die ich halt für mich nutzen kann, in meiner Persönlichkeit. Das zweite
Also
ist.
Vorbereitung immer so ein bisschen, einfach planen auch schon, ne? Also ein bisschen vordenken.
Genau. Ja, das spielt schon so ein bisschen sogar auch in den nächsten Punkt mit rein. Also dieses Thema Alltag, Arbeit, ne? Dass man da halt für sich schaut, okay, wie ist mein Zeitmanagement? Wie habe ich meinen Tag strukturiert und geplant? Weil da lassen sich im Vorfeld schon so viele Dinge finden, die sich eigentlich vielleicht ein bisschen besser strukturieren lassen. Oder wenn ich weiß, okay, die und die To-Dos habe ich heute. Und ich sage zum Beispiel immer, ein sehr gutes Tool ist Eat the Frog, ja? Also fang
Oh,
mit der
kenne ich, ja.
Aufgabe an am Tag, die am unangenehmsten ist, weil danach kommst du halt automatisch in so einen Flow rein. Wenn du die ganze Zeit prokrastinierst und sagst, ah, ich schiebe das auf, ich mache das später, bleibt dir das im Kopf und genau das stresst dich aber dann am Ende des Tages. Deshalb fang mit dieser Sache an am besten, oder zum Beispiel Eisenhower Matrix ist auch ein Klassiker, den ich sehr oft im Coaching nutze, einfach Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Das finde ich so ein geniales Tool, weil da fallen einfach viele Dinge auch weg, wo man merkt, oh, hoppla, ich habe ja vielleicht sogar Dinge, die weder wichtig sind und noch dringend. Das heißt, es gibt vielleicht auch Aufgaben, die ich komplett eliminieren kann. Und ja, genau, dann natürlich auch zu schauen, wie kann ich sinnvoll Pausen nutzen, weil wir brauchen Pausen. Jeder Mensch ist da auch unterschiedlich. Aber man sagt schon, dass man pro Tag einfach nach einer gewissen Arbeitszeit oder nach einer gewissen Zeit von Konzentration definitiv Pausen braucht und da vielleicht auch manchmal Mikropausen, einfach mal auch eine ein, zwei Minuten, wo man wirklich versucht, runterzukommen, abzuschalten, jetzt mal Arbeit, Arbeit zu sein lässt und mal einen tiefen Atemzug nimmt und mal versucht, diese Achtsamkeitsprinzipien wahrzunehmen. Also so ein bisschen, was rieche ich, was höre ich, was fühle ich, was sagt mein Körper mir gerade, gibt er mir Signale, habe ich vielleicht Hunger, habe ich Durst, lauter so Dinge, um vielleicht mal ein, zwei Minuten wirklich den Fokus von außen zu sich selbst zu lenken. Also ich nenne das immer auch kleine Mini-Pausen, die halt wirklich super hilfreich sind, um eben die Verbindung mit sich selbst mehr herzustellen. Und ja, dann geht es weiter mit K, Kognition. Da geht es natürlich darum, sich zu fragen, okay, was sind denn diese, ich nenne es jetzt mal Glaubenssätze, also diese Denkmuster, die wir schon Ewigkeiten in unserem Kopf verankert haben, die uns vielleicht zusätzlich stressen? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie ich diese umwandeln kann. Wenn ich zum Beispiel in meinem Kopf denke, oh, ich schaffe das eh nicht, dann ist es für mich ein zusätzlicher Stressor. Der kommt nicht von außen, sondern das ist ein Stressor, den ich mir selbst mache. Und da wirklich zu überlegen, wie kann ich das sinnvoll transformieren hinzu, ich schaffe das. Und da, ich sage auch oft Klienten, entweder morgens vorm Spiegel aufstehen, wenn die irgend so einen Satz haben, wo man weiß, boah, ich denke immer wieder, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug oder andere können das besser. Morgens wirklich, also sich diesen Satz mal aufzuschreiben und mal ins Gegenteil umzukehren. Also ganz einfacher Fall wäre dann, ich bin nicht gut genug, wäre, ich bin gut genug oder ich schaffe das nicht, ich kann das schaffen. Und diesen Satz mal aufzuschreiben und wie so kleine Post-its irgendwo in der Wohnung zu verteilen. Das heißt, du wirst öfters in deinem Tag, egal ob du im Homeoffice bist oder auf der Arbeit, wirst du daran erinnert, dass du genug bist und dass du das schaffen kannst oder es auch mal laut vom Spiegel auszusprechen. Und das sind so diese, ja, man nennt es Affirmationen, die halt super wichtig sind. Man denkt erst mal, hä, wie bescheuert, ich stelle mich doch nicht vor den Spiegel und sagt es. Aber es ist tatsächlich so, das, was wir sagen, das glaubt unser Gehirn. Das heißt, je öfter wir das wiederholen, desto mehr sind wir irgendwann wirklich davon überzeugt. Und ja, so viel zum Thema Kognition K. Wir hatten noch E für Entspannung. Ganz, ganz wichtig, da auch für sich selbst mal fragen, hey, was bedeutet denn Entspannung für mich? Und wie kann ich das regelmäßig in meinen Alltag integrieren? Also nicht vielleicht einmal im Jahr einen Urlaub machen und dann habe ich zwar 2 Wochen, bin ich entspannt, aber dann das restliche Jahr bin ich überhaupt nicht entspannt. Was bedeutet das für mich? Komm ich runter, wenn ich mir ein heißes Bad mache? Komme ich runter, wenn ich beim Sport meine Ruhe habe? Wenn ich einfach irgendwie vielleicht die Kopfhörer aufmachen kann und da in meiner eigenen Bubble bin? Oder vielleicht mit einer Freundin telefonieren. Was sind die Dinge, die mich zur Ruhe kommen lassen? Und da vielleicht auch zu gucken, okay, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, eine störungsfreie Atmosphäre zu schaffen. Also vielleicht auch mal ohne Handy, ganz bewusst, ne? Also dieses Thema digitaler Stress ist was halt heutzutage wirklich mit einspielt und da vielleicht auch mal zu schauen, hey, gelingt es mir vielleicht eine Stunde vorm Schlafengehen, das Handy mal komplett abzuschalten und mich von diesen äußeren Stressoren mal wirklich zu entfernen. Und ja, das ist der letzte Punkt, wäre S für Soziales.
Gut,
Da eben
Frage noch zu Ihnen davor. Und zwar, was würdest du denn sagen, wie oft man so Pausen und Entspannung auch einbauen sollte? Sollte man sich das irgendwie vornehmen, wöchentlich zu machen oder täglich oder vielleicht sogar stündlich, ne? Weil, wie du ja richtig gesagt hast, manche Leute, die arbeiten so ungefähr auf den nächsten Urlaub hin. Und dann sind sie 2 Wochen voller Entspannung und dann gibt's wieder volles Programm. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt der Sinn der Sache, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Gibt es denn irgendwie eine Regel oder eine Empfehlung von dir?
Ja, also Regel würde ich sagen, ist vielleicht zu streng gehalten, weil auch da jeder Mensch ist individuell. Aber empfehlen würde ich tatsächlich, also mehrmals, also mindestens einmal am Tag diese Mini-Pause, wirklich 1 bis 2 Minuten in sich gehen und am besten auch, dass man wirklich sagt, okay, 30 bis 60 Minuten, je nachdem, was ich so für ein Umfeld habe, wenn ich jetzt ein Neugeborenes habe oder weiß ich nicht, andere Dinge, dann ist es immer ein bisschen schwieriger zu integrieren. Aber das ist so ein guter Richtwert, dass man sagt, okay, eine halbe Stunde hört sich jetzt erstmal wenig an, aber wenn ich wirklich eine halbe Stunde mich mit mir beschäftige pro Tag, ja, und dann noch diese 1 bis 2 Minuten Minipause habe, dann bin ich grundsätzlich immer schon ein bisschen entspannter, weil ich etwas für mich getan habe, was natürlich, ja, was ich regelmäßig wiederholen kann. Und Sport ist zum Beispiel was, wenn man sagt, klar, schafft jetzt nicht jeder täglich, aber so, ich bin auch immer ein Fan von Quick and Dirty. Bei Sport, ne? Lieber 40 Minuten oder 30 Minuten vollpowern, anstatt 3 Stunden im Gym, wo meine Motivation dann flöten geht, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, voll. Also unterschreibe ich 100%. Und ich glaube, es ist gar nicht nur diese halbe Stunde oder was du dann währenddessen machst, sondern es ist auch einfach gut, weil es wie so Fix- oder Ankerpunkte sind, ne?
Ja,
auch
mein Gott.
Man sich vielleicht freuen kann, ne? Auch in dem Wissen, hey, da kommt was, ja, was mich wieder runterbringt. Und das ist jetzt nicht irgendwie erst in 3 Wochen, sondern das ist heute. Ja, ist ja, glaube ich, auch schon mal viel besser. Und auch passend zu dem, was du vorher gesagt hast, es gibt wieder Organisationen. Weil wenn ich mir einplane, wann ich die halbe Stunde habe oder die 2 Minuten, dann ist meine Organisation besser, weil ich weiß, in 2 Stunden ist das oder da möchte ich auch vielleicht den größten Teil des Stresses erledigt haben. Und ja, ne, also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte.
Genau, total.
Aber letzter Punkt fehlt, glaube ich, ne? Denn da habe ich dich unterbrochen.
Ja, genau. Also wie gesagt, einmal am Tag würde ich sagen schon eine halbe Stunde. Und wenn man kann, irgendwie so pro Woche, würde ich schon sagen, schon mal irgendwie einen halben Tag frei. Also sei es ein Samstag oder ein Sonntag, mindestens. Also es sind jetzt mindestens die Richtwerte, wo ich sagen würde, das auf jeden Fall. Und ja, dann natürlich auch mal alle 2 bis 3 Monate irgendwelche größeren Dinge, wo man sich freuen kann. Man muss ja nicht immer viel Geld ausgeben, wenn man wegfährt. Man kann auch in der Heimat irgendwas Schönes machen, aber wo man echt mal irgendwie ein paar Tage einfach abschalten kann. Ja, aber zurück zum, genau, zu der Frage. Das letzte war S für Soziales. Also wir waren eh in Spannung stehen geblieben. Und S für Soziales. Und da ist es wirklich super wichtig zu schauen, okay, inwiefern kann ich mein Umfeld als Ressource nutzen und vielleicht da auch mal zu reflektieren, okay, was sind so Energy Giver und Energy Taker? Also es war für mich ganz, ganz wichtig, eine Zeit lang, ich hatte mal ganz, ganz viele Leute um mich herum und irgendwann habe ich gemerkt, dass es vielleicht auch Leute gibt, die mir nicht unbedingt nur gut tun, sondern die eigentlich nur meine Energie von mir wegnehmen und da auch zu schauen. Deshalb sind diese 5 Säulen halt so wichtig, ne? Dass man bei jeder Säule wirklich schaut, okay, wo sind Stressoren und wo sind Ressourcen? Und bei Freunden auch. Es gibt auch Leute, am Anfang ist alles toll und irgendwann merkst du, die ziehen deine Energie. Oder ich sag immer so, eine Freundschaft ist keine Einbahnstraße und wenn du halt die Einzige bist, die immer nur gibt und die andere Person nimmt nur, dann ist es halt ja keine richtige Freundschaft, meiner Meinung nach. Und ja, da wirklich zu schauen, welche Freundschaften kann ich denn als Ressource nutzen, vielleicht auch in stressigen Zeiten, wenn ich weiß, keine Ahnung, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit dem Kind. Ich habe ein Kind, okay, welche Freundin hat denn vielleicht auch ein Kind, mit der ich mich dann treffen könnte, mit der ich mich ein bisschen austauschen kann oder wer kann mich vielleicht unterstützen, sei es durch ein Telefonat oder irgendwie anderweitig mir Tipps geben. Also da wirklich sich selbst zu fragen, okay, Wie kann ich mein Umfeld sinnvoll als Ressource nutzen, um halt in Stresssituationen entspannter zu werden? Ja.
Sehr spannend, weil ich kannte jetzt das Prinzip vom Namen nicht. Pack es, ne, hast du gesagt.
Genau.
Aber alle 5 Punkte sind es ja dann, die du genannt hast, kann man auch 1:1 auf das Thema Abnehmen projizieren und wahrscheinlich auch auf viele andere Dinge. Du hast gesagt, Plan machen ist auf jeden Fall sinnvoll, da sage ich auch immer, jeder Plan, den du machst, ist besser als gar keinen zu haben. Der kann zwar scheitern, aber du setzt zumindest da schon mal dein Ziel fest. Das macht auf jeden Fall immer Sinn, ne? Und die Richtung ist meistens schon mal eine bessere, als planlos loszugehen. Dann hast du gesagt, eat the frog first, tolles Prinzip, ne? Also so das, was am meisten im Kopf störend sein könnte, das einfach zu erledigen, damit du es nicht den ganzen Tag mit dir rumträgst. Passt auch beim Abnehmen, ist oftmals der Sport, aber halt nicht für jeden machbar, ne? Aber es gibt bestimmt noch andere Sachen. Weil Stress grundsätzlich auch ein Riesenthema beim Thema Gesundheit nicht nur, sondern beim Thema Abnehmen auch ist, ne? Also eine Riesenbaustelle auch, die man immer bearbeiten sollte. Dann hast du gesagt, grundsätzliche Reihenfolge beziehungsweise Prioritäten setzen, ne? Was ist irgendwie wichtiger, was ist nicht so wichtig? Und wenn wir das auf Abnehmen beziehen, die meisten Leute fangen eben bei den super unwichtigen Sachen an, also irgendwie dann halt irgendwie Nahrungsergänzungen und diese ganzen kleinen Dinge, die ein paar Prozent ausmachen, statt bei den großen Sachen anzufangen, nämlich erstmal mit sich selbst ins Reine zu kommen und irgendwie Stress vielleicht loszuwerden. Das ist eine viel größere Baustelle, die ganz am Anfang stehen sollte. Deswegen ist mir auch dieser Podcast mit dir hier super wichtig, weil es eben ein Riesenthema ist. Dann hast du noch gesagt, Glaubenssätze, ne? Du hast Affirmationen gesagt, ne? Ich nenne das immer Glaubenssätze, negative ins positive umsetzen, sich überhaupt erstmal bewusst machen, welche habe ich denn? Viele Leute vergessen oder wissen nicht so wirklich, was für eine negative Einstellung oder negative Glaubenssätze sie denn überhaupt in sich tragen, die vielleicht aus der Erziehung, aus den vergangenen Erfahrungen und Emotionen meistens irgendwie entstanden sind und natürlich überwiegend meistens dann negativ, ne? Und dass man die einfach überhaupt erstmal festhält und dann mit einem sehr coolen Tipp, wie du gesagt hast, sich vergegenwärtigt und zum Beispiel mit positiven Affirmationen an den Spiegel hängt morgens. Ja, ein guter Tipp. Hast du das selber auch gemacht?
Ja, tatsächlich auch. Also
Was steht da zum Beispiel?
da stand, ich schaffe das, weil ich manchmal so innerlich früher so ein bisschen die Überzeugung hatte, oh nee, ich krieg das nicht hin, aber da stand dann, ich schaffe das. Und da habe ich immer bei Kleinigkeiten im Alltag wirklich dran gedacht, okay, ich schaffe das. Und je öfter du dir das selbst vorsagst, desto mehr glaubst du es. Am Anfang hat es noch so ein bisschen, ja, ich schaffe das, ja, okay, eigentlich nicht, aber ich sage es jetzt mal so angefühlt, aber irgendwann glaubst du das wirklich? Und oder wo ich auch voll der Fan von bin. Ich meine, es geht jetzt ein bisschen in die spirituelle Richtung, aber ich finde es super, ist einfach so ein Vision Board, dass du dir deine Ziele wirklich vor Augen hältst. Also ich habe das auf meinem Laptop und auf meinem Handy, also Vision Board, für die, die es noch nie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Podcast thematisiert hattest irgendwie.
Nee, im Podcast noch nicht. Aber ich mache das auch selber. Vielleicht nicht ganz ordentlich so als Vision Board, aber zumindest so als Heft oder aufgeschrieben, ja.
Ja, genau, dass man einfach eine Collage macht von Bildern. Das kann selbst ausgeschnitten aus Zeitschriften sein oder halt digital, finde ich persönlich einfacher. Wo man einfach schaut, okay, was sind meine Ziele, ne? Und was will ich dieses Jahr? Oder man kann es auch im Kleinen halten, auf einen Monat übertragen, aber ich finde ja immer super, was will ich denn erreichen, ne? Und da auch vielleicht zu schauen, was sind Dinge, die mich glücklich machen, die mich erfüllen? Und es gab auch ein Jahr, wo ich zum Beispiel Sport so ein bisschen vernachlässigt habe. Und dann war auf meinem Vision Board auch eine Frau mit einem tollen Körper, weil ich gesagt habe, oh ja, so will ich aussehen. So, also das waren einfach so Dinge für mich. Und man sagt halt, je öfter du dir das anschaust, desto mehr wird es irgendwann Realität, einfach weil du diese Dinge mehr anziehst. Das ist, ich will da jetzt gar nicht so sehr in die spirituelle Richtung eintauchen, aber es ist wirklich, also es hat mich letztes Jahr krass schockiert, als ich da drauf geschaut habe, hat meine beste Freundin auch gesagt, Herr Julia, ist dir mal aufgefallen, dass alles von deinem Vision Board wirklich alles in Erfüllung gegangen ist? Und ich habe gedacht, hä? Stimmt. Und ich habe das selbst noch gar nicht so realisiert gehabt, weil man sieht es ja jeden Tag so. Und ja, deshalb ist es so, wenn wir als erstes mal ein Ziel haben, dann das dann zu verfolgen und wirklich zu sagen, oder ich weiß nicht, du arbeitest bestimmt auch oft mit der Smart-Formel, könnte ich mir vorstellen, ne? Ja,
Absolut.
einfach sich Ziele zu setzen, wo man sagt, okay, du hast jetzt nicht als Ziel, du willst, keine Ahnung, 1 Million im Lotto verdienen, ist vielleicht gewinnen, ist vielleicht unrealistisch, aber dass du wirklich sagst, okay, was sind denn Ziele, die sind spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Also nach dieser Smart-Formel kann man auch aufs Abnehmen übertragen, ne? Einfach um das Ganze
100%.
aktiver zu machen, ne?
Eine Formel, mit der ich noch öfter arbeite, weil sie die Smart-Regel ist super und die kennen ja auch viele, aber da muss man schon, also sie ist ja eine Zielerreichungsformel im Prinzip, ne, wie du gerade auch gesagt hast. Und da muss man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Und bei den meisten scheitert es schon, oder bei vielen, ich will jetzt nicht vorurteilmäßig was sagen, also bei vielen, ja, oftmals scheitert es ja schon daran, überhaupt in diese Umsetzung des Zielaufschreibens zu gehen. Weil es ein Motivationsproblem ist, also dieser Anfangsstart ist schon gar nicht da. Und die Formel, die ich cool finde, ist die WUP-Formel. Kennst du die?
Habe ich schon mal gehört im Studium, aber klär mich noch mal auf.
Die ist relativ unbekannt, so, aber ich finde sie genial. Es ist WOOP aus dem Englischen, ne?
Ja.
Wish, also Wunsch, ne? Outcome und dann Obstacle und Plan. Also, was ist mein Wunsch, ne? Großer Wunsch. Dann Outcome. Was ist eigentlich das Besondere an dem Wunsch? Ne? Ich sage das immer mit so einem banalen Beispiel, gebe ich dir ja mal gleich. Dann Obstacle haben wir quasi das Hindernis oder die Hindernisse, die dazwischen mir und meiner Zielerreichung stehen. Und dann Plan ist eigentlich ein Wenn-Dann-Plan. Also wenn dieses Hindernis kommt, dann mache ich das. Und wenn dieses Hindernis kommt, dann mache ich das. Dass man sich vorher schon die Angst vom Starten überhaupt nimmt. Und dann kann man eigentlich in Stufe 2 oder 3 kann man zu dieser Smart-Regel übergehen. Einfaches Beispiel, was ich immer auch in Vorträgen gebe, damit sich das jeder einfach bildlich vorstellen kann. Ich sage jetzt, ich möchte ein Sixpack bekommen, ne, weil ich möchte super aussehen und jeder findet das genial und das wird ja auch mit Fitness verbunden. So, das ist mein großes Ziel. Aber das eigentliche Ziel ist ja nicht ein Sixpack, sondern der Outcome, also das, was eigentlich dem Ziel den Wert gibt. Nämlich, ich möchte mich attraktiv fühlen. Ich werde selbstbewusster. Ich werde vielleicht als fit oder als cool oder als toll wahrgenommen. Vielleicht bin ich attraktiv, weil ich irgendwie auf Frauen aufmerksam machen möchte. Was auch immer. Ne? Das ist ja das eigentlich, was dem Ziel erst den Wert gibt. Ne? Weil wenn das Ziel vielleicht was anderes wäre, was wie dieses Outcome hätte, dann hätte ich vielleicht ein anderes Ziel. Okay, damit ich erstmal weiß, was ist mir das überhaupt wert oder warum ist es mir so wichtig? Und dann schreibe ich alle Hindernisse auf. Was hält mich eigentlich davon ab, das nicht schon zu haben oder das zu erreichen? Also irgendwie Zeit, dann Motivation. Oh, ich weiß nicht, wie ich trainieren soll. Ich weiß nicht, wie ich mich ernähren soll. Also verschiedene Punkte kann man natürlich noch ein bisschen detaillierter machen. Und dann schreibe ich mir einen Wenn-Dann-Plan für jedes Hindernis auf. Also Zeit. Okay, ich habe abends keine Zeit oder keine Kraft mehr zu trainieren. Ja, dann muss ich es halt vielleicht morgens machen und eine halbe Stunde früher aufstehen. Ne? Also wäre zum Beispiel ein Wenn-Dann-Plan. Oder was haben wir noch? Ernährung. Okay, ich weiß nicht, wie es geht. Also setze ich mich am Sonntag mal hin und google mal ein bisschen oder gucke mir mal den Account von der Julia und von Patrick an, was ich denn für meine Ernährung, für mein System und für meinen Stress machen kann. Ne? Und so hat man dann für jedes kleine Problemchen einen Plan und hat diese Startmotivation, weil man einfach ein bisschen schon näher gerückt ist. Und das kann man eigentlich immer wieder wiederholen. Also auf jeden Fall auch eine coole Formel, wie ich finde, die ich immer wieder auch hier mit Kunden mache. Und auch nur jedem empfehlen kann. Genau.
Klingt.
Und du hattest noch den letzten Punkt, und der ist ja auch super, super wichtig bei uns, in unserem Feld, nämlich das Umfeld. Ja, also es macht super viel aus, wie du sagst. Manche Leute geben Energie oder manche Dinge auch, und manche ziehen leider Energie, manche Menschen. Und gerade in unserem Bereich, ja, wir arbeiten ja so gut wie nur mit Frauen zusammen, sind es halt auch viele Mütter und da ist es meistens nicht der Partner, sondern irgendwie die Familie oder oft mal die Kinder. Da kann man ja nichts gegen tun, also die kann man jetzt nicht loswerden, aber man kann es zumindest irgendwie signalisieren, ansprechen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man anderen Menschen auch die Chance gibt, das überhaupt wahrzunehmen, bevor man sie natürlich einfach kickt. Ja? Und auch aus meiner persönlichen Geschichte kann ich sagen, dass ich das auch gemacht habe. Ich mache mir immer mal so am Ende des Jahres Gedanken, ey, mit wem habe ich eigentlich viel zu tun gehabt? Wer tut mir eigentlich gut und wer tut mir nicht so gut? Und liegt das jetzt vielleicht einfach nur an mir oder ist das einfach nur so eine Momentaufnahme oder ist es eigentlich schon länger so? Und dann ist es nicht so, dass ich die Menschen kicke, aber ich habe es einfach für mich registriert und dann lebt man sich ja auch meistens so ein bisschen auseinander. Ne?
Ja.
Ist ja gar nicht so, dass die anderen Personen dann schlechter sind oder so. Vielleicht ist es einfach nur anders. Und ich kann auch nur sagen, so dass es persönlich mich schon sehr weitergebracht hat. Das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen.
Total. Also ich finde auch so dieses, was du sagst, dass man, ich finde es gut, dass du sagst, nach einem Jahr zu reflektieren, weil ich finde, man muss da schon nochmal unterscheiden, nur weil man vielleicht jetzt mal ein, zwei Treffen hat mit einem Kumpel oder mit einer Freundin, wo man sagt, oh, die ist nur am Jammern oder so.
Ja.
Heißt es jetzt nicht, dass die Freundschaft per se toxisch oder schlecht ist oder die Beziehung zu, ob es jetzt eine Freundschaft ist oder Beziehung, whatever, heißt es per se nicht. Nur wenn man halt merkt über einen längeren Zeitraum. Deshalb fand ich das gerade so gut, dass du gesagt hast, so nach einem Jahr zu reflektieren, finde ich super, weil ein Jahr, finde ich, ist ein guter Zeitraum, um wirklich zu sehen, hey, was hatte ich denn in diesem Jahr für eine Beziehung mit der Person? Und hat die Person mich motiviert? Zum Beispiel bei mir jetzt in dem Fall, hat sie mir vielleicht geholfen, meinen Stress abzubauen? Hat sie gesagt, komm, wir machen mal was Schönes zusammen, wir unternehmen was? Oder hat sie mich unterstützt? Oder beim Abnehmen hat sie gesagt, ey, du schaffst es, ich glaube an dich? Oder stand sie dir vielleicht eher im Weg und hat gesagt, ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die sagen, du hast keine Zeit mehr für mich, seitdem du dich mehr mit dem und dem Thema beschäftigt. Aber die sehen nicht, dass das gerade für dich ein sehr wichtiges Thema ist, jetzt als Beispiel abnehmen. Wenn jemand schon so lange ein Päckchen mit sich rumträgt, dann ist es einfach ein wichtiges Thema. Oder wenn jemand kurz vorm Burnout steht und wenn dann Leute sagen, ja, du hast keine Zeit mehr für mich, also der dann nicht versteht, dass man sich um sich selbst kümmert, das sind dann auch Freunde, die man, finde ich, getrost aussortieren kann. Das finde ich super, das auch immer zu reflektieren, wie du sagst.
Ja, cool. Hast du denn irgendwie einen Fall oder mal einen Klient oder Klientin gehabt, was irgendwie total besonders war oder total spannend oder was, weißt du, wie so eine total besondere Geschichte, die du mit uns teilen kannst, vielleicht natürlich anonym. Gibt's da was?
Ja, also ich habe einen Klient, der kam zu mir in die Praxis und war wirklich kurz vor einem Burnout. Der wusste gar nicht, was ihm Spaß macht. Also ich frage meistens immer am Anfang, versuche ich erstmal so diesen Status quo aufzunehmen und erstmal zu so schauen, was ich vorhin gesagt habe mit der Umfeldanalyse, ne? Was sind Faktoren, Arbeit, Soziales, Entspannung, wie ist die Persönlichkeit, was sind so Glaubenssätze, die dahinter stehen? Und da frage ich eben unter anderem auch, was macht dir Spaß, ne? Weil im Stresscoaching geht es immer darum, natürlich den Stress zu minimieren und die Sachen, die halt, die einem Spaß machen, zu erhöhen oder halt bewusster einzuplanen, sage ich mal. Und da habe ich ihn gefragt, was macht dir Spaß? Und dann hat er gesagt, er weiß es nicht. Und dann hatte ich gedacht, okay, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was ihm keinen Spaß macht. Aber wenn er nicht weiß, was ihm Spaß macht, dann weiß er auch nicht, was ihm keinen Spaß macht. Und es war für mich echt so ein challenging Moment einerseits, weil ich mir dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich der Person helfen kann, aber ich will es auf jeden Fall versuchen und habe mich dann wirklich Schritt für Schritt rangetastet und habe ihn dann mal so ein bisschen wirklich en Detail gefragt nach seinem Alltag. Also ich habe gefragt, okay, was ist das Erste, was du machst, ne? Und was hast du früher gemacht? Und dann sind ihm nach einer Zeit im Coaching, es hat auch eine Weile gedauert, bis er sich so komplett geöffnet hat, auch mehr Sachen eingefallen, wo er gesagt hat, oh, das würde ich eigentlich gern mal wieder machen. Und dann ist mir nach ein paar Wochen ist mir in den Sinn gekommen, ja, das sind doch eigentlich Sachen, die dir Spaß machen. Auf einmal kam dann sowas wie ins Museum gehen, einen alten Freund anrufen, das waren alles Dinge, die man wirklich super nutzen kann. Und das hat mir einfach gezeigt, also um das nochmal abzuschließen, er hat dann am Ende es wirklich geschafft, sich mehr, also auf die Dinge zu fokussieren. Er hat sich von einer Beziehung getrennt, die auch sehr meiner Meinung nach toxisch war. Ich meine, ich bin kein Beziehungscoach, aber wenn man halt erkennt, dass die Beziehung eigentlich weitestgehend 90% vom Stress ausmacht, dann sollte man sich auch da mal hinterfragen, okay, ist das vielleicht noch gesund? Und er hat es wirklich geschafft, sich von dieser Beziehung zu trennen und für sich neue Lebensgewohnheiten zu etablieren, die er auch langfristig durchhalten kann. Und das war wirklich was für mich, was mich so sehr gefreut hat und einfach zu sehen, wie er dann glücklich irgendwann bei mir rausgegangen ist, obwohl er am Anfang so abgekoppelt war von seinen Gefühlen. Und das hat mich einfach nochmal in dem bestärkt, dass es gar nicht so unbedingt darum geht, manchmal, was so die großen Steps sind, weil wir sind immer so, ah, okay, mein Ziel ist irgendwann das und das, sondern viele kleine Schritte formen ja einen großen Schritt. Und das war eine Erkenntnis für mich, weil ich mich da wirklich Schritt für Schritt rangetastet habe und nach einer Woche kam, ah ja, die und die Sache könnte ich auch mal wieder machen. Und dann haben wir geguckt, okay, wie können wir das in seinen Alltag integrieren, dass er natürlich Arbeit und die anderen Sachen auch noch hinkriegt zeitlich. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, ja, viele kleine Schritte schaffen einen großen Schritt so. Und dass es oft auch darum geht, Gewohnheiten langfristig zu integrieren. Es geht ja nicht darum, jetzt eine Sache zu finden, die du jetzt aktuell machen kannst, die du dann aber nie wieder benutzen kannst, sondern wirklich eine neue Gewohnheit, die du langfristig halt etablieren kannst und die dir dauerhaft hilft, Stress zu reduzieren.
Du hast es jetzt super lange erzählt, aber es war eigentlich eine super einfache Message, nämlich was macht mir eigentlich Spaß? Das ist eigentlich so eine simple, aber geniale Frage, die man sich einfach mal stellen sollte. Was macht mir eigentlich Spaß? Und ich glaube, es fällt vielen schwer, da eine gute Antwort drauf zu finden, ne? Weil, wie du sagst, ich glaube, man denkt immer, oh, das muss ja was total Cooles sein. Oh, Urlaub macht mir Spaß. Oder ins Kino gehen macht mir Spaß. Aber gibt es auch kleinere Sachen wie einen alten Freund anrufen oder sowas? Das fand ich sehr, sehr gut, ne? Was man einfach länger nicht mehr gemacht hat, wo man sich überlegt, hey, das tut mir doch eigentlich ganz gut, habe ich länger nicht mehr gemacht, könnte ich auch mal wieder machen, so, ne?
Genau, auch dieses, das habe ich länger nicht mehr gemacht, finde ich wichtig, weil selbst wenn man sagt, oh, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht, dann ja, frag dich vielleicht, was hast du denn früher gerne gemacht, vor vielleicht 5 Jahren? Vielleicht ist es schon ein bisschen angerostet, ist eine Weile her, aber da kann man auch noch mal einige Sachen rausfinden.
Ja, jetzt hast du bist ja auch bei Instagram logischerweise unterwegs und hast ja da auch einen coolen Account, mit dem du auch ja Tipps und so weiter mitgibst. Was ist denn so deine Vision damit?
Meine Vision ist es, dass ich Menschen helfe und ja, aktuell sind es auf meinem Account fast nur Frauen. Also man sieht ja immer bei Insights, ich glaube, ich bin jetzt bei 85% Frauen oder so. Also die Zielgruppe sind schon eher Frauen. Von daher, wenn ich das so formulieren würde, wäre es, mein Ziel ist es, Frauen zu helfen, ihren persönlichen Stress zu reduzieren und ja, Stressbewältigungsstrategien für sich zu entdecken, um langfristig entspannter zu leben. Also das ist so meine Vision, sage ich mal, gerade weil bei Frauen oft dieses Mentale halt viel mehr eine Rolle spielt als bei Männern. Also wie gesagt, ich will das auch jetzt nicht verallgemeinern, aber oftmals sind bei Frauen diese mentalen Themen eben noch mehr vertreten und da
Würde
eben
ich auch sagen.
Strategien, ja, Strategien zu finden. Genau.
Ja, also ich würde das genauso sagen. Also es ist nicht natürlich, trifft nie auf jeden zu, ne? Das ist keine Pauschalaussage jetzt, aber so grundlegend kann man schon sagen, dass es da auf jeden Fall eine starke Tendenz gibt. Und hat sich denn da irgendwas so in den letzten Jahren getan oder gibt es da so neue Ansätze oder irgendwas total Geniales, Neues, wie es bei uns im Fitnessbereich ja auch irgendwie jedes Jahr einen Trend gibt. Gibt es da irgendwie so einen Trend oder das Allheilmittel oder sonst irgendwas, was neu gekommen ist?
Das Allheilmittel, also ich würde sagen, grundsätzlich unsere Generation sich immer mehr damit beschäftigt, auch was vielleicht früher passiert ist. Also so Kindheitsthemen sind so Dinge, die schon jetzt vielleicht bei der Generation von unseren Eltern nicht so ausgeprägt war. Aber ich finde das super wichtig, weil das entscheidend, ja, darüber mitentscheidet, wer wir heute sind. Klar, ich sage immer zu meinen Klienten, wir können jeden Tag neu entscheiden, wer wir sein wollen. Das heißt, wir können diese Sachen anschauen und ich finde, es ist wichtig, um zu verstehen, warum habe ich diese Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, wo kommen die her? Ich finde, es ist sehr wichtig, das zu verstehen, aber dann wirklich sich bewusst zu entscheiden, hey, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, was ich damit mache. Ich kann sagen, okay, diese Eigenschaft hat mir geholfen, stärker zu werden in der Pubertät als Beispiel oder über mich hinauszuwachsen, so. Und jetzt kann ich das positiv nutzen, um mein Leben eben neu zu gestalten und da diese Erkenntnis wirklich zu haben. Nicht nur, ich schaue an, was passiert ist in der Vergangenheit, sondern auch, was mache ich mit dieser Information und wie nutze ich das jetzt für mich? Das finde ich echt was, was super wichtig ist, was heutzutage auch ja immer mehr thematisiert wird. Dieses Thema einfach auch Mindset und wie kann ich das beeinflussen? Ja, finde ich super wichtig.
Welche Rolle spielt Social Media so aus deinen Erfahrungen bei den Menschen beim Thema Stress?
Also ich würde sagen, eine sehr große Rolle, weil ich habe lustigerweise gestern noch mit meiner Mama drüber geredet. Sie meinte, ja, also sie fühlt sich gar nicht gestresst durch Social Media. Habe gesagt, ja, Mama, aber du bist auch eine, würde ich sagen, schon ein bisschen andere Zielgruppe als die Leute, die jetzt so grundsätzlich in meinem, ich würde sagen, so 25- bis 45-Jährigen, so im Schnitt ist meine Zielgruppe. Aber ich glaube grundsätzlich, dass vor allem junge Leute, also je jünger man ist, desto mehr lässt man sich davon beeinflussen. Natürlich auch nicht alle, aber diese ganzen Krankheiten, also diese ganzen psychischen Krankheiten sind tatsächlich seit es Social Media gibt gestiegen. Und ich denke, das hat auch seinen Grund, weil man halt eben, wenn man nicht so selbst reflektiert ist oder vielleicht noch in der Entwicklungsphase, wo einfach ganz, ganz viele Reize auf einen einprasseln, sage ich jetzt mal, vielleicht da nicht unterscheiden kann, okay, was ist jetzt real und was ist fake? Oder vielleicht fühle ich mich schlecht, weil ich nicht so ein tolles Leben habe, wie jetzt jemand auf Instagram. Und ja, Menschen, die ein bisschen selbstreflektiert sind, die wissen, ah, okay, ja, die Person zeigt jetzt auch nicht, wenn es ihr gerade schlecht geht oder wenn sie gerade krank ist oder weiß ich nicht was, sondern natürlich präsentiert man eher die schöneren Momente als halt die traurigen Momente. Und das ist, glaube ich, was, wo viele leider diese Selbstreflexion noch nicht so erreicht haben, weil sie halt denken, merken, oh, ich fühle mich schlecht und wenn ich das auf Social Media sehe, dann geht es mir schlecht, weil das Leben von allen anderen ist so viel besser als mein eigenes. Und deshalb, glaube ich, spielt das schon eine große Rolle, egal jetzt auch, also wie gesagt, bei den jüngeren Teenagern fängt es an, aber es geht auch bis ins bisschen höhere Alter, wo Leute halt natürlich sich vergleichen und natürlich, wenn ich oder auch wenn ich eine neue Situation erreicht hat in meinem Leben. Ich nehme nur mal das Beispiel mit dem Kind, ne? Dann gucke ich, ah, wie machen das andere Mütter und so. Und da eben diesen Vergleich, das ist, glaube ich, kann sehr toxisch sein, wenn man sich nicht ab und zu immer wieder zurückholt und sagt, okay, andere machen das so, ich kann mir da Inspiration holen oder vielleicht auch mal aussortieren, wem ich da eigentlich folge, ne? Aber ich entscheide für mich, dass ich das so und so machen möchte. Und ich glaube, dass das halt ein ziemlicher Stressfaktor ist, eben auch, wie gesagt, wegen diesen nicht nur wegen diesen Vergleichen, sondern auch allgemein diesen Reizen, die auf uns eintreffen, dass unser Gehirn einfach damit schon überfordert ist. Ja, das spielt.
Gut. Ja, man sagt ja auch so schön, also ich weiß nicht mehr genau, wie das Sprichwort geht, aber Vergleich ist auf jeden Fall der Tod, ne? Also das ist ganz, ganz schlecht in jeder Hinsicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen halt Instagram oder grundsätzlich Social Media als die Realität wahrnehmen. Aber in Wirklichkeit ist es ja nur ein kleiner Teil der Realität. Ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel angesprochen werde oder also irgendjemand von Freunden oder Bekannten auch, ne? Und dann sagen die, ah, du hast ja das und das nur gemacht. Oder du warst ja wieder die ganze Zeit trainieren. Und dann sage ich, hä? Ich habe das doch zweimal nur die Woche gepostet. Also ich war jetzt nicht jeden Tag trainieren. Ey, aber das sieht so aus, als würdest du jeden Tag trainieren. Ne, das heißt, deren Realität ist das, was sie in einer kurzen Sequenz gesehen haben, bei Instagram zum Beispiel, und denken jetzt, okay, der Patrick, der trainiert 24/7 und der ist immer nur gesund. Und es gibt ja ganz viele Influencer und Creator, die so eine große Reichweite haben, gerade an sehr, sehr jungen Menschen und halt eben genau nur diese Seite ihrer Realität zeigen. Dieses kleine Bild, wo alles perfekt ist, man hat nur tolle Leute, man hat nur tolles Essen, man ist super fit, einem geht's nur gut, man macht nur geile Reisen, hat nur Luxus um sich. Und dann sitzen wir alle, glaube ich, teilweise davor und denken, hö, denen geht's ja so super, warum geht's mir jetzt nicht so? Mensch, bin ich ein Loser? Und ich glaube, das wirkt sich auch auf diese Glaubenssätze aus, dass man ja dann denkt, hey, ich bin nichts wert vielleicht oder ich kann das nicht schaffen, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, ne?
Ja, okay.
Weil man natürlich total weit weg einfach in der Realität von dem ist, was da gezeigt wird. Aber ich kann die Leute beruhigen, ich bin ja auch selber irgendwie Influencer und Creator und du ja auch und kann das von mir als auch von vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, sagen, es ist nur ein kleiner Teil der Realität. Uns geht's auch mal schlecht. Wir haben auch schlechte Tage. Wir haben auch Tage, wo wir unsere eigenen Routinen und alles, was wir den ganzen Tag predigen, absolut über den Haufen werfen wahrscheinlich. Ich denke mal, dir wird's ähnlich gehen. Uns an nichts davon halten. Aber ich glaube, das muss man einfach immer und immer wieder sagen. Sonst ja, sonst versteht das der ein oder andere vielleicht nicht. Oder ne?
Ja. Also ich habe das für mich auch nach einer Zeit wirklich entschieden, dass ich da ein bisschen authentischer auftreten möchte bei Instagram. Also dass ich halt auch mal zeige oder sage, hier Leute, ich verbringe jetzt Zeit mit der Family. Nicht wundern, ich bin jetzt irgendwie 1, 2 Tage off oder so. Nicht, weil ich denke, oh ja, ich muss jetzt hier jede Kleinigkeit zeigen, sondern eben auch, um zu zeigen, hier, das ist die Realität und man kann nicht immer dieses Happy Face oder ich manchmal mache ich auch Stories, wo ich sage, oh, mir ist heute das und das passiert und das hat mich ein bisschen genervt, aber zeigt dann auch die Learnings daraus, also wie man halt besser damit umgehen kann, also gerade in Bezug auf Stress-Dinge. Und das finde ich halt auch super wichtig, um eben auch authentisch aufzutreten, dass man halt auch sagt, hey, bei mir ist nicht alles heiti-teiti. Ich habe eine Freundin aus Düsseldorf, die sagt immer heiti-teiti. Die heiti, unsere heiti-teiti-Welt, sagt sie immer. Und ich sage, nee, aber es ist also, ich weiß schon, was sie meint mit dem Begriff, aber da auch zu sagen, hey, es gibt vielleicht auch andere Momente oder vielleicht auch mal zu zeigen, gerade auch vielleicht Leute bei dir, die sind am Anfang unzufrieden, weißt du, mit ihrem Körper und haben sich dann aber entwickelt. Und das, finde ich, ist was Tolles, was man eigentlich zeigen kann. Und man sieht dann nicht nur, ah, die Person hat jetzt ein Sixpack und sieht so aus, sondern diesen Progress eben, am Anfang war es nicht so. Und das finde ich eben auch wichtig, da so eine Awareness für sich selbst zu entwickeln. Und auch wir haben die Möglichkeit, das auch zu schaffen als Influencer. Und ja, finde ich Finde ich toll, dass wir da diese Möglichkeit dazu haben und das
Ja,
nutzen können.
ist ja ein Stück weit Verantwortung auch, ne? Man, das ist ein einfacher Begriff, aber es ist, trifft nun mal zu. Aber wenn du eine Routine rausnehmen müsstest, wo du sagst, das ist das absolute Ding, was ich immer versuche einzuhalten, nur eine Sache, die am wichtigsten ist und die möchte ich allen mitgeben, was wäre das?
Das wäre, habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht thematisiert, Journaling. Um es ganz kurz zu fassen, selbstreflektiert Fragen stellen. Also das mache ich eigentlich fast jeden Tag, dass ich morgens aufstehe und mir überlege, erstens, was ist mein Ziel heute? Dann zweitens, was sind Energy Giver? Das kann entweder eine Freizeitaktivität sein oder eine Person, mit der ich mich treffe, oder ich sage, boah, heute Abend, ich mache mir einen richtig leckeren Salat, irgendwas Cooles, worauf ich mich freue. Also das sind Energy Giver. Und wofür muss ich meine Energie besonders, also wie soll ich das jetzt sagen? Wo muss ich meine Aufmerksamkeit besonders hinlenken? Weil das sind oft Themen, die uns dann schwerfallen. Also das sind so die Sachen, was ist mein Ziel? Wer sind die Energy Giver? Und wo muss ich meine Aufmerksamkeit besonders hinlenken? Und als vierten Punkt noch, wofür bin ich dankbar? Das sind so Dinge, weil ich finde, Dankbarkeit fördert auch immer noch mal unser allgemeines Bewusstsein, Wohlbefinden, die ich wirklich sage, die super wichtig sind, um den Fokus nicht zu verlieren. Weil gerade im Bereich Stress geht es auch oft darum, dass man so viele Dinge auf einmal hat, dass man halt im Kopf ganz zerstreut ist, und da wirklich noch mal den Fokus bewusst auf diese Dinge zu lenken. Das würde ich sagen, ist der ultimative Tipp. Ja.
Das heißt, das Journaling machst du morgens?
Ja, morgens immer, ja.
Okay. Bei uns gibt es ja auch das Workbook, ne, was im Prinzip auch Journaling ist, ne, ein tägliches Arbeiten damit, einfach so ein paar Fragen, die man abhakt. Und da sind eigentlich im Prinzip genau die drin, die du auch gesagt hast. Nur dass wir es, also ist kein Muss, aber ich sage eigentlich immer, kannst du abends machen, so, ne? So ein bisschen, was ist heute passiert und was nehme ich mir für morgen vor. Aber ich glaube, da ist es einfach persönliches Empfinden, oder?
Genau, also je nachdem, bei mir ist es halt immer mit diesem, was habe ich heute vor, was ist meine Intention, so ein bisschen mehr noch, dass man sich morgens nochmal wirklich bewusst macht, okay, was kann ich denn jetzt noch beeinflussen? Also abends finde ich auch super, weil man dann überlegen kann, wie kann ich es am nächsten Tag anders machen, aber ja, wahrscheinlich sind beide Methoden super. Ich persönlich mache morgens ganz gerne, um halt so mit frischen Zielen in den Tag zu starten und Fokus so, aber ja, abends ist auch eine super Methode.
Ja, cool. Gibt's denn vielleicht so zum Abschluss, gibt's denn eine Person oder etwas, was dich total inspiriert?
Ja, das ist meine Zwillingsschwester.
Cool, okay.
Ja, die ist seit 3 Jahren Mama und ist auch arbeitet als Lehrerin an der
Cool.
Schule. Ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr bewundere, wie sie das so managt mit Job, Mann, Familie und Kind, da eben diese Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Und ja, von daher ist sie eine sehr große Inspiration für mich.
Mega, finde ich ein richtig cooles Beispiel. Es muss nicht immer der Star oder so sein, sondern manchmal ganz einfach in der Familie, die Mama, die Schwester, der Bruder oder wer auch immer. Ja, Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für diese coolen Einblicke in deine Arbeit und die, vor allem die coolen Tipps, die man direkt mitnehmen kann. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge. Ich hoffe, allen hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.